Genau, Matthias hat mich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Ich bin Sven, ich bin Pastor in Heilbronn. Ich darf mich Freund der Mosaik-Family nennen und uns als ganze Kirche dürfen wir uns natürlich Freund der Mosaik-Family nennen. Und so als weitere Infos, die vielleicht interessant sind, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von meiner wunderhübschen Tochter, Emily. Das ist meine Süße. Die ist 3,5 Jahre alt, ich liebe sie. Jesus liebe ich ein bisschen mehr, aber weil ich Jesus an erster Stelle habe, kann ich sie über alles lieben. Das ist ein wichtiger Fact für diese Message, deswegen habe ich es gerade nochmal erwähnen müssen. Ich habe mega das Privileg, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was zurückgeben darf von dem, wie ich beschenkt wurde oder wie wir als Church beschenkt wurden, einfach von der Mosaik Family. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich heute ein bisschen was von meinem Herzen teilen darf, weil ich bin ein Worshipper durch und durch. Ich liebe das, Gott in der Musik zu begegnen, und es gibt eigentlich wenig Besseres für mich. Ich sehe da Gesichter. Hey, Jenny und Lukas, oder? Hey, mega, schön, dass ihr da seid. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass ich hier jemanden direkt kenne. Mega cool. Ja, auch nicht? Ja, Halleluja. So gut, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ich habe mal eine Frage. Wenn du das Wort Spiritualität hörst, was macht es mit dir? Also, kennst du deine Spiritualität? Also, wir reden ja in dieser Serie tiefer über verschiedene Zugänge zu Gott eigentlich. Und falls du deine Zugänge nicht kennst, ich habe ein super cooles Buch, kenne ich schon sehr, sehr lange, aber habe ich jetzt wieder rausgepackt, weil ich heute Abend in Heilbronn noch über das Thema auch predigen darf. 9 Wege, Gott zu lieben. Kennt das jemand von euch? Super tolles Buch. Warum? Weil wir sind in Gemeinde oft so unterwegs, dass wir... Wenn Leute zu Jesus finden, dann stehen wir hin und sagen, hey, wenn du Gott begegnen willst, lese die Bibel und bete. So. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil es gibt manche Leute, die lesen einfach nicht gern. Schon mal erlebt, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich würde voll gern Bibel lesen, aber ich hasse Lesen. Was passiert, wenn wir sagen, wenn du Gott begegnen möchtest, dann lies Bibel und bete, und irgendeiner das gar nicht so von sich aus kann? Dann kreieren wir Christen, die einen riesen Druck haben, weil sie Gott wahrscheinlich nicht so wirklich erleben werden oder sich zumindest einreden, sie können ihn nicht erleben. 9 Wege, Gott zu begegnen, zeigt uns einfach ganz verschiedene Arten auf, wie wir Gott begegnen können. Und ich lade euch ein, dieses Buch euch zu besorgen und es zu lesen. Und heute reden wir über das Thema mein Zugang zu Gott durch Lobpreis und Anbetung. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich habe mal so eine ketzerische Frage zu Beginn mitgebracht, nämlich, warum beten wir eigentlich an? Also ich weiß nicht, ob du in die Gemeinde kommst und gedacht hast, oder ob du dir diese Frage überhaupt schon mal gestellt hast, so, warum singen wir Lieder im Gottesdienst? Mal Hand aufs Herz, wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, warum singen wir eigentlich Lieder im Gottesdienst? Oder seid ihr eher so dieses, okay, es ist halt schon immer so, also machen wir das halt. In meiner Church ist es mir ganz wichtig, wenn du reinkommst und du verstehst etwas nicht, warum wir das tun, dann frag warum. Und wenn man dir keine adäquate Antwort geben kann und auch der Pastor dir keine adäquate Antwort mehr geben kann, warum wir etwas tun, das wir tun, dann haben wir ein Problem. Also das ist spätestens der Moment, wo ich anfange, gewisse Traditionen und Riten zu hinterfragen, die wir halt einfach tun. Weil es gibt einen ganz wichtigen Punkt zwischen einer toten Tradition und einem lebendigen Ritus. Nämlich, wenn du weißt, warum du Dinge tust, dann kannst du sie auch immer wieder und immer wieder und immer wieder machen. Wenn du sie aber tust und gar nicht weißt, warum, dann wird es Zeit, das zu hinterfragen. Und es ist mir ganz wichtig, es gibt ganz viele wichtige und tolle Traditionen, die man machen kann. Zum Beispiel Abendmahl einnehmen. So, wie oft nehmen wir Abendmahl ein und machen uns gar nicht so ganz arg bewusst, was wir gerade machen? Oder... Singen zum Beispiel ist auch eine tolle Tradition. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es kam mir spontan noch dieses Beispiel. Die wenigsten von euch kennen mich lang genug, das heißt, ich kann das erzählen. Ich bin taub auf die Welt gekommen. Vor 32 Jahren bin ich taub auf die Welt gekommen und meine Eltern haben das 1,5 Jahre nicht gemerkt. Also meine Mom war so, hey, voll cool, das Kind hat so einen Bombenschlaf, hey, da kannst du nebendran saugen, richtig super, es reagiert gar nicht. Und aufgefallen ist ihnen eigentlich nur, weil ich hatte so einen Kinderwagen und lag da drin und ich hatte auch so einen Buggy, wo ich drin sitzen konnte. Und in diesem Kinderwagen habe ich immer Panik geschoben, im Buggy nicht. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, ich glaube, wir müssen mal zum Doktor mit dem Kerl, das stimmt irgendwas nicht. Und dann haben sie festgestellt, nach 1,5 Jahren, ja, der hört nichts. Das heißt, in dem Moment, wo ich in diesem Kinderwagen drin lag, habe ich nichts mehr gesehen. Ich habe meine Eltern nicht gesehen, ich habe niemanden um mich herum gesehen, sondern nur den Himmel so, und hatte wahrscheinlich dann das Gefühl, ich bin völlig alleine. Und im Buggy habe ich halt den Vorteil gehabt, dass ich so ein bisschen rumgucken konnte und auch was gesehen habe. Das Krasse war, ich habe mit 1,5 und ich glaube 2 Jahre war ich, habe ich eine OP gehabt, mit jeweils einem halben Jahr Abstand. Und ich habe heute künstliche Trommelfelle aus Titan. Und der Arzt damals, der das gemacht hat, der Professor, hat zu meinen Eltern gesagt, Herr und Frau Scher, Ihr Sohn wird wieder hören können und er wird sprechen lernen, aber wird nie Musik machen können. Warum? Weil wohl die Synapsen, die wir brauchen in unserem Hirn, dass wir Musik machen können, die bilden sich im Mutterleib. Und da ich da nichts gehört habe, konnten die bei mir de facto nicht wachsen. Warum erzähle ich euch das? Weil wenn Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dann sind ihm die Umstände egal. So, und ich bin heute, das klingt immer so arrogant, wenn man das sagt, aber ich glaube, ich bin ein ganz passabler Musiker geworden. Und ich habe zeitweise, meinen Lebensunterhalt mit Musik machen verdient und das gegen die Aussage von einem Facharzt, der gesagt hat, ich werde nie Musik machen können. Und das ist für mich, danke Jesus für dieses Wunder, weil das ist nichts, was aus mir kommt, nichts, was ich bewerkstelligen kann, sondern es ist einfach nur Jesus, der einen Plan mit meinem Leben hat und gesagt hat, ich will, dass du was tust für mein Reich und dann mache ich die Umstände so, dass sie passen. Und das Krasse war, ich habe ganz lange mit Musik auch nichts zu tun gehabt, weil ich dieses Statement da war bei meinen Eltern, so, der wird nie Musik machen können. Ich musste wahrscheinlich wie jeder, der irgendwann mal mit Musik zu tun hat, eine Flöte in die Hand nehmen und Flöte lernen. Und ich fand, das war das widerlichste Instrument. Also wenn jemand schön Flöte spielen kann, super. Aber für mich war es das schlimmste Instrument. Und ich habe nicht üben wollen, sodass meine Mama dann irgendwann zu mir gesagt hat, in der ersten, zweiten Klasse, wenn du das nicht lernen möchtest, dann musst du aber zu deiner Lehrerin gehen und sagen, du hast keinen Bock mehr. Und nach einem halben Jahr habe ich zu meiner Flötenlehrerin gesagt, ich finde dieses Instrument so kacke, ich habe keinen Bock drauf. Und dann habe ich eine Gitarre in die Hand genommen. Und meine Eltern wollten nicht da rein investieren, weil sie gesagt haben, das wird ja nichts. Und mit 13 habe ich das erste Mal eine Gitarre dann so richtig in die Hand genommen, weil ich jemanden gesehen habe, der Jungscha-Worship gemacht hat und der so verliebt in sein Instrument war und in das Anbeten von Jesus, dass ich gesagt habe, boah, das will ich auch haben. Und ich habe 2 Jahre zuvor, überhaupt das Anbeten erst so richtig kennengelernt. Also ich bin jetzt nicht so ganz christlich traditionell in der Kinderkirche aufgewachsen, sondern ich habe erst mit 11 so, also ist auch schon bald, aber ich habe mit 11 habe ich Jesus kennenlernen dürfen durch eine schwere Krankheit von meiner Mutter. Andere Story, wenn ich das jetzt anfange, dann reicht uns die Zeit nochmal. Aber ihr dürft gerne nachher auf mich zukommen, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall ging es um Leben und Tod und da habe ich Jesus kennengelernt und gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann muss ich das jetzt erfahren. Und dann war ich damals in der Jungschar und deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil da habe ich von diesem Jesus gehört und irgendwie waren die völlig überzeugt von dem. Ich habe das nicht nachvollziehen können mit 11 Jahren. Und auf jeden Fall war ich dann da und mein Jungscharleiter stand da in diesem Kinderlobpreis und ist voll abgegangen, hat es voll gefeiert. Und ich gucke ihn so an, ihr müsst euch vorstellen, klein Sven mit 11 Jahren guckt so hoch und sagt, warum? Warum machst du das? Und er guckt mich an und sagt, weißt du Sven, das ist die Art, wie ich Gott am nächsten sein kann. Probier es doch mal aus. Und ich fand es richtig doof am Anfang. Und er sagt, ein bisschen Lieder singen und so. Pff, was soll mir das geben? Und ich bin 3 Jahre später, hatte ich dann das Privileg, auf dieser Bühne zu stehen und mit 300, 400 Kindern Kinderworship zu machen und mit ihnen Gott groß zu machen und zu sehen, was Lobpreis in Kindern auslösen kann und wie sie es feiern, wenn sie sich bewegen dürfen und tanzen und wenn sie erfahren, dass Gott sie in sein Herz geschlossen hat und dass er sie liebt vom Kopf bis zu den Flossen und so, um hier mal einen Müllerbauer, also ich fand auch ehrlicherweise Mike Müllerbauer ganz lang, ganz seltsam. Ich habe mich immer gefragt, was der genommen hat, um auf solche Texte zu kommen, aber dann habe ich sie irgendwann gesungen und habe sie selber so gefeiert, dass ich dachte, ja Mann, Hauptsache die Kinder finden es gut. Und das Krasse war, mein Jungscharleiter hat in dem Moment, glaube ich, nicht gewusst, dass er mir meinen Lieblingszugang geöffnet hat, indem er gesagt hat, probier's doch mal aus. Und ich bin so dankbar, weil wir haben auf diese Frage, warum singen wir Lieder im Gottesdienst, gibt es eigentlich eine ziemlich einfache Antwort. Und die steht im Psalm 9, Vers 2 und 3. Da heißt es, dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken. Von all deinen wunderbaren Taten will ich erzählen. Ich freue mich über dich und juble dir zu. Ich singe zu deiner Ehre und preise deinen Namen, du höchster Gott. That's the reason. Das ist der Grund, warum wir singen. Wir erzählen eine Geschichte. Nicht nur eine, wir erzählen hoffentlich sehr viele Geschichten. wo Gott in meinem Leben was gemacht hat, wo Gott im Leben von jemand anderem was gemacht hat. Das ist der Grund, by the way, warum wir auch Zeugnisse erzählen, damit wir Glauben wecken, weil du vielleicht gerade, ich weiß nicht, mit was für einer Situation du heute Morgen hierher gekommen bist, aber vielleicht stehst du gerade vor, hast das Gefühl, du stehst vor einem Berg, der unüberwindbar scheint, oder vielleicht bist du auch gerade einfach auf dem Gipfel und denkst, ja Mann, da war was und ich habe nie gedacht, dass ich es überwinden werde. Und ich habe es aber dank Jesus überwinden dürfen. Wir singen Lieder, um uns klarzumachen, wer Gott ist, was er kann und was er schon getan hat. In der Hoffnung, dass wir Glauben entdecken, dass er es wieder tun kann. Und das liebe ich, wenn wir das tun. Ich habe mal nachgeschlagen, was denn das Wort Loben und Anbeten so bedeutet. Und da heißt es, Loben, Anbeten bedeutet, Gott gegenüber unsere Wertschätzung und unser Verständnis seines Wertes auszudrücken. Ziemlich cool, oder? Wenn wir anbeten, dann erzählen wir uns und unsere Seele, wir haben es vorhin gehört in diesem Psalm 103, wir machen uns nochmal klar, wer ist eigentlich der Gott, dem wir nachfolgen dürfen. Und dann heißt es, es sagt Danke für jeden Aspekt seiner göttlichen Natur. Unsere innere Haltung wird zum äußeren Ausdruck. Wenn wir Gott preisen, helfen wir uns selbst, indem wir unser Bewusstsein dafür erweitern, wer er ist. Man kann auch anders sagen, Lobpreis formt unsere Theologie. Wir können Lieder singen, die wir glauben. Und ich weiß nicht, ob euch auch gefallen ist, in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, da ist eine ziemlich herausfordernde Textzeile und die haben wir irgendwie alle ziemlich herzhaft mitgesungen. Ich hoffe, dass wir sie auch glauben. Ich mach mein Herz weit für dich. Puh, hast du dir schon mal die Tragweite dieses Satzes bewusst gemacht? Ich mach mein Herz weit für dich, dass du Platz hast und dass du der König, der Könige da drin wohnen darfst. Am Ende von Anbetung geht es immer darum, dass wir Gottes Geschichte nicht nur uns erzählen, sondern dass sie auch als Zeugnis an andere rausgeht. Und das ist für mich zum Beispiel ein Punkt, wenn ihr mich vor 5, 6 Jahren kennengelernt hättet, da war ich noch so traurig, dass ich gesagt habe, also deutscher Worship ist einfach nichts. Also ich sage das in aller Ehre, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, in aller Ehre, ich komme aus der Generation, wo Lothar Kosse, Albert Frey noch richtige Heroes waren, wo jeder gesagt hat, ja Mann, wenn die singen, Halleluja, dann bricht der Himmel herein. Ja, sie haben eine Generation geprägt und ich bin dankbar für sie, weil sie haben einen Weg bereitet, dass ich heute worshipen kann, wie ich es liebe. So, und ich muss es nicht unbedingt auf diese Art und Weise machen, aber auch in alten Dingen steckt mega die Kraft drin. Warum? Weil Gott ist gestern, heute und morgen der Gleiche. Deswegen kann ich in alten Chorälen kann ich Texte finden heute, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, ja genau, ich und ein Choral, sowas Altbackenes. Und heute liebe ich das, wenn ich so einen alten Text nehmen kann und eine schöne Gitarrenmelodie drunter lege und sage, hey, so cool, was damals schon Menschen erkannt haben über die Herrlichkeit von Gott und das oder niedergeschrieben haben. Und wir haben angefangen, bei uns die Kultur ein bisschen zu ändern in den letzten Jahren und mehr deutsche Worship-Lieder zu singen. Deswegen liebe ich das auch hier, dass hier quasi, glaube ich, nur deutsche Lieder gesungen werden. Ich weiß gar nicht, singt ihr auch mal englische? Ab und an, ne? So ist es bei uns in der Zwischenzeit auch. Früher haben wir nur englische Lieder gesungen, weil ich immer dachte, nur auf englischen Liedern liegt die Salbung des Herrn. Und weil ich auch dachte, es gibt keine fetzigen, coolen Songs auf Deutsch. Also alles, was ich an deutschen guten, also was ich, ganz ich subjektiv, als guten Worship-Song bezeichnet habe, waren immer so tragende, langsame Dinger, wo du denkst, so, das reißt doch niemand irgendwie vom Sitz. Wisst ihr, was mein Game-Changer war für diese Thematik? Ich hatte das Privileg vor ein paar Jahren, 6, 7, 8 Jahre war es vielleicht, dass ich auf einer Frauenkonferenz Worship leiten durfte. Und da waren 400 Frauen. Bitte? Alles gut. Ich mag das, wenn es interaktiv wird, deswegen habe ich nachgehakt. Und da waren 400 Frauen. Das war so das Jahr, wo gewagte Liebe so ganz frisch rauskam. Also Reckless Love war so ganz, ganz neu. Also die deutsche Version davon. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Sven, spiel diesen Song auf Deutsch. Und ich kenne meine Church und ich kenne die Leute, die da dabei sind, die dann immer kamen und sagten, ja, aber auf Englisch ist der Song viel besser. Ich habe übrigens einen Selbstversuch gestartet, in dem ich Songs, die eine gute deutsche Übersetzung hatten, erst auf Deutsch eingeführt habe in der Gemeinde und dann mal gesagt, ach, den gibt es zwar auch auf Englisch. Und plötzlich habe ich die Nachricht gekriegt, oh, auf Deutsch gibt der mir irgendwie mehr. Und wenn du denen dann erklärt hast, dass der eigentlich ursprünglich Englisch war, dann war so, ah, wirklich? Nee, auf Deutsch gibt er mehr. Ich habe also festgestellt, in der Sprache, wo wir einen Song kennenlernen, gibt er uns am meisten. Aber warum singen wir deutsche Lieder? Damit wir es verstehen, was wir tun. Auf dieser Frauenkonferenz, ich stand dann hin und habe dann gesagt, ich habe jetzt das Privileg, der Worship-Leiter zu sein. Ich entscheide jetzt einfach, dass wir diesen Song auf Deutsch spielen, egal ob ihr das alle kacke findet oder nicht. Es geht nicht um dich, es geht um Jesus. Und dann haben wir diesen Song gesungen und diese 400 Ladies, die da vor uns waren, ich habe irgendwann meinen Ohrstöpsel rausgemacht und die haben uns quasi von der Bühne geschrien. Es war eine Atmosphäre im Raum, wo ich nie erwartet hätte, dass sie durch diesen Song passiert. Nach der Session kommt meine Mom auf mich zu und die ist im Englischen sehr fit und sagt zu mir, Sven, ich bin dir so sehr dankbar, dass ihr dieses Lied auf Deutsch gespielt habt. Ich kenne ihn jetzt seit ein paar Jahren schon, aber ich habe noch nie so richtig verstanden, was wir eigentlich singen. Und es hat sowas in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, wie oft singen wir Lieder, die wir gar nicht kennen, oder Texte mit, die wir vielleicht gar nicht überzeugt sind davon, die wir gar nicht verstehen, einfach weil die Melodie schön ist. Und ich weiß nicht, wer von euch die Musikrichtung Ska-Punk kennt. Kennt jemand von euch Ska-Punk? Also, ja, genau, eine Hand ging hoch. Für die Ska-Punk nicht kennen, Ska-Punk ist quasi, also ihr wisst, was Punkmusik ist, also so harte E-Gitarren und ein bisschen. Und Ska ist dann noch der Punkt, dass dann noch so Trompeten und Posaunen dazu gemacht werden. Und das ist so, wenn du es hörst, ist immer so gute Laune. Musik hat so ein bisschen was von Reggae. Und du hörst es und denkst immer so, oh ja, geil, du hast richtig Bock zu tanzen. Und dann in meinen jungen Jahren, so mit 15, 16, wo ich nicht nur ausschließlich Worship gehört habe, wie ich das natürlich heute mache, habe ich eine Band gehört, die hieß Ska-Pe. Und die kamen aus Spanien und die haben halt alles auf Spanisch gesungen. Und ich bin so ein Typ, wenn mich Musik mitreißt, dann ich laufe mit Kopfhörern im Ohr durch die Stadt und spiele Luftschlagzeug oder singe lauthals mit. Mache ich übrigens auch, wenn ich Worship-Musik auf dem Ohr habe. Habe ich mich gestern Abend erst wieder dabei ertappt, wie ich durch die Stadt gelaufen bin und Great are you, Lord, gesungen habe und dann gemerkt habe, oh, das sind Menschen, die mich angeguckt haben. Und ich habe einen Song gesungen und ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Der ging ungefähr so, lecker, 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 und gute Laune. Und ich habe dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach, ich muss mal gucken, was wir da eigentlich sehen. Und dann habe ich das gegoogelt und dann lese ich halt plötzlich, oh, ich habe jetzt voll verherrlicht, dass ich eigentlich voll toll finden würde, wenn Cannabis legalisiert werden würde. Und ich dachte so, das ist eigentlich gar nicht meine Meinung. Der Song hat mich nur mitgerissen so. Und ich dachte, oh Mann. Und dann habe ich mich, aber Gott hat mich in der Vorbereitung für die Predigt daran erinnert, wie oft machen wir das mit Worship-Songs? Wie oft singen wir Lieder, wo wir hinstehen und sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und dann gehe ich aus der Kirche raus und dann merke ich aber so nee, nicht alles, ne? So, habe ich das gerade vorhin wirklich gesungen? Ja, Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass es manche Lieder gibt, die, ich nenne es jetzt einfach mal so, die eine besondere Salbung haben. Die kannst du eben auch nach 10.000 Mal hören, sind die immer noch gut. Das sind, also um mal ein Beispiel zu nennen, wie schön dieser Name ist. Also spiele ich seit, ich glaube, der Song ist seit 8 Jahren draußen oder so, oder vielleicht noch länger. Und egal, wann ich ihn spiele, er löst immer was aus. Waymaker. Oder auch die deutsche Version in der Zwischenzeit, Wegebner, für mich eine Version, die mich immer wieder neu berührt. Und wisst ihr, es gibt Songs, und deswegen liebe ich zum Beispiel, habe ich auch diesen Du hast gesiegt Song, feiere ich, der löst bei mir auch immer was aus. Warum? Weil es ist ein Song, in dem es null um mich geht. Alle Songs, die ich in den letzten 10 Jahren kennengelernt habe, die meiner Meinung nach irgendwie eine besondere Art von Salbung hatten, waren alles Lieder, wo Gott im Mittelpunkt steht und wo ich einfach nur erzähle, was Gott ist, wer Gott ist, was er kann und wie er drauf ist. Schon mal aufgefallen? Wir haben ein, ich nenne es jetzt mal ganz ketzerisch, ein kleines Zeitgeistproblem in der Worship-Musik. Wir haben ganz viele Songs, wo wir uns und was wir Gott alles tun wollen, in den Mittelpunkt rücken und manchmal vergessen, wer Gott eigentlich ist. Und das ist ein Grund geworden, warum ich bei mir in der Gemeinde Worship-Songs in der Zwischenzeit nach dem Inhalt prüfe und nicht unbedingt, ob die Melodie so abartig gut ist oder nicht, sondern wo ich sage, okay, ich will mehr Songs haben, wo Gott im Mittelpunkt steht. Und natürlich, es gibt gute Songs, wo dieses Ich auch drin vorkommen darf und so, gar keine Frage. Aber richtig heftig Kraft ausgeht von den Liedern, wo Gott im Mittelpunkt ist. Und Und das ist so wichtig, weil Worship hilft uns, Anbetung hilft uns zu fokussieren. Wir sind in einer super lauten Welt unterwegs. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe in einem Buch gelesen, und das ist auch ein Beispiel, das ich heute Abend bringe. Ich habe leider den Namen vergessen von dem Dude, der das gemacht hat, aber das ist so ein Lärmforscher. Und der hat herausgefunden, dass es in ganz Europa keinen Ort mehr gibt, wo du 10 Minuten natürliche Stille erleben wirst. Also natürliche Stille heißt, dass es innerhalb von 10 Minuten kein menschengemachtes Geräusch gibt. Und da zählt dann auch dazu, wenn du im Wald stehst, dass eine Stromtrasse an dir vorbeilaufen kann. Und wenn es ganz ruhig ist, hast du vielleicht schon mal gemerkt, es britzelt so. Und das ist dann schon auch wieder kein natürliches Geräusch mehr. Und er hat gesagt, in Amerika gibt es insgesamt nur noch, in ganz Amerika gibt es nur noch 10 Orte, wo du 50 Minuten natürliche Stille erleben kannst. Ziemlich krass, oder? Und in diese Lautstärke will der Geist Gottes mit uns kommunizieren und wir sind oft so abgelenkt. Und da hilft uns Worship, uns wieder neu zu fokussieren. Und das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, nämlich Anbetung ist eine Entscheidung. Schauen wir mal, wie ehrlich wir sind in dieser Runde. Wer von euch hat folgenden Gedanken schon mal gedacht? Boah, der Worship gibt mir heute aber gar nichts. Danke, dass ihr ehrlich seid. Oder zweiter Gedanke, meine Güte, schon wieder das Lied. Ah, ich liebe es, wenn wir ehrlich zueinander sind. Halleluja. Wichtig, kleine Randnotiz, beim Worshipen geht es nicht um dich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Aber wir bewerten Worship-Zeiten oft danach, ob ich was gefühlt habe. Geht mir selber so. Ich sitze manchmal in Worship-Zeiten drin und denke mir, ja. Weiß nicht, Gott muss ja überall sein. Das war, heißt, vielleicht hat er jetzt heute keine Zeit gehabt, hier zu sein, aber vielleicht war er woanders. Warum? Weil ich drin sitze und das Gefühl habe, es ist nicht gut. Weil ich anfange, mich an Sachen aufzuhalten. Und als Musiker hast du immer die Gefahr, du hörst ganz viele Dinge, die nicht laufen. Also wenn die Gitarre verstimmt ist zum Beispiel oder wenn ein falscher Ton gesungen wird. Es geht nicht darum, ob die richtig gespielt sind oder gesungen sind, aber als Musiker kannst du dich daran stören. Ich bin oft richtig verurteilend in Worship-Zeiten drin gesessen, weil ich dachte, Junge, stimmt deine blöde Gitarre? Es kann doch nicht so schwer sein, dir ein Stimmgerät zu kaufen, ey. So. Und ich habe aber oft gemerkt, dass es in dem Moment im Worship nicht um Gott ging, sondern dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt ein gewisses Umfeld, damit ich das Gefühl habe, Gott ist hier. Ich habe in meiner ganz alten Gemeinde, gab es ein Lied, wenn ich Worship geleitet habe und ich wollte, dass die Gemeinde aufsteht und das Gefühl hat, der Herr ist da, dann habe ich die ersten 3 Akkorde von So groß ist der Herr angestimmt und plötzlich sind 600 Leute aufgestanden. Halleluja! Jetzt ist Gott da, endlich! Vorher, die letzte halbe Stunde Worship-Zeit, da war er irgendwo. Jetzt ist er endlich hier. So, du denkst dir so, really? Really? Dein Ernst? Oh. Im Worship geht es nicht um dich. Es geht auch nicht um mich. Und Gott hat mich an der Stelle als Worship-Leiter ziemlich hart brechen müssen. Und ich habe in dieser besagten Gemeinde, gab es ganz viele Menschen, also sie war sehr modern, so für eine Baptistengemeinde. Die hatten eine Heilige Geistwelle erlebt und das hat, in dem Moment bin ich reingekommen und es hat mich dann auch da drin gelassen. Und ich habe dort 7 Jahre lang Worship geleitet. Und es gab so eine Generation, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber so die hat damals so bei 50, 60 aufwärts angefangen, die so die Meinung hatte, E-Gitarre und Schlagzeug ist nicht vom Herrn. So. Und bei der E-Gitarre lasse ich vielleicht noch mit mir streiten, wobei Johannes, glaube ich, in der Offenbarung die silbernen Harfen, ich glaube, es waren E-Gitarren, aber das wusste er damals noch nicht. Nein. Entschuldigung. Kurze Ausschweifung. Aber das Schlagzeug ist tatsächlich ein absolut biblisches Instrument. Lies mal Psalm 150, dass das Schlagzeug das absolute Anbetungsinstrument ist. Aber was ich sagen wollte, es geht nicht um mich. Und ich musste lernen, es sind Leute reingekommen, die gesehen haben, dass ich Worship leite an diesem Sonntag, die direkt zum Beginn des Gottesdienstes wieder die Türe rausgegangen sind und den Gottesdienst verlassen haben. Und es hat mein Ego ziemlich angekratzt. Ich dachte, und ich bin am Anfang bin ich da gestanden und dachte so, ja, die sind ja selber schuld, jetzt berauben die sich da den guten Worship. Bis Gott irgendwann zu mir gesagt hat, ja, sie berauben sich einer Begegnung mit mir. Nicht mit dir, mit mir. Und es tat weh. Das war nicht schön, aber es war wichtig. Heute bin ich als Worship-Leiter unterwegs und sage, wenn ich Worship leite, dann ist mein Ziel, eine Fläche zu schaffen, wo ich sage, hier ist ein Weg. Ich hau dir ein großes Hinweisschild in den Boden, wo ich sage, da geht's zum Thronsaal Gottes. Hinlaufen muss ich selber. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich dachte, meine Aufgabe als Worship-Leiter ist es, dich am Kragen zu packen und in den Thronsaal Gottes zu schleifen, weil du ja zu doof bist, selber hinzulaufen. So. Und Gott hat zu mir gesagt, nein Sven, das ist nicht dein Job, das zu machen. Jeder von uns muss sich entscheiden, ob ich Gott anbeten möchte oder nicht. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass es nur 3 Engel gibt in der Bibel, die namentlich erwähnt werden. Kennt ihr die Namen? Dürft gerne laut. Gabriel, Michael und Luzifer. Einer von den dreien wollte angebetet werden. Was war die Konsequenz? Gott hat ihn aus dem Himmel gejagt und verbannt. Und das ist so ein wichtiges Statement eigentlich. Macht euch kurz eins bewusst. Diese 3 Engel, also auch Luzifer und all die da mit ihm rausgeflogen sind, die waren in der Herrlichkeit Gottes. Die haben Gott gesehen und haben trotzdem aufgehört, ihn anbeten zu wollen. Wie viel wichtiger ist es, dass wir eine Entscheidung treffen, Gott anzubeten, wo wir ihn doch gar nicht so sehen können manchmal. Krass, oder? Es ist so wichtig, dass wir uns selber entscheiden, anzubeten und uns neu zu fokussieren. Ich habe vor Anfang Oktober waren wir auf dem Church Camp und ich bin da immer so, auf dem Church Camp, da bereite ich keine Inputs vor, sondern wir haben Worship-Zeit. Irgendwann, wenn ich den Eindruck habe, ich sollte vorgehen, gehe ich vor und dann fange ich an zu erzählen und guck mal, was passiert. Und ich habe an dem ersten Abend habe ich eine WhatsApp bekommen, die mich dermaßen aufgeregt hat, wo ich so eine Wut in den Bauch gekriegt habe und gesagt habe, boah, ich will es am liebsten. Und ich durfte aber dann zusammen mit unserer Worship-Leiterin durfte ich dann anfangen anzubeten. Und ich bin hingegangen und gesagt, Gott, ich bin dir so dankbar, dass wir jetzt eine Worship-Zeit haben, weil ich muss mich jetzt gerade entscheiden, in deiner Gegenwart sein zu wollen, weil das triggert mich gerade dermaßen hart, dass ich sage, ich möchte mich jetzt neu fokussieren auf dich. Das ist übrigens ein Weg, was Lobpreis mit uns macht. Wir fokussieren uns. Wir versuchen das auszublenden, was um uns rum ist. Und dann haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde Worship-Zeit gehabt und ich habe gemerkt, mit jedem Song, wie diese Wut Scheibe für Scheibe weggegangen ist und ich dann nachher gemerkt habe, wie Gott zu mir sagt, und jetzt bist du bereit, jetzt darfst du das Mikro in die Hand nehmen und darfst dein Teaching machen. Und dann habe ich, weiß nicht, ich erinnere mich nur, ich habe 3 Kreise aufgemacht, ich habe irgendwas zu jedem Kreis gesagt. Wir haben eine Aufnahme, ich weiß nicht mehr genau, was ich gepredigt habe, aber auf jeden Fall kamen nachher Leute auf mich zu, die gesagt haben, hey Sven, das hat mich so krass bewegt heute, was du gesagt hast. Voll gut, dass du dir da Zeit genommen hast, es vorzubereiten. Und ich so, ah, nee, habe ich nicht, war Jesus. Ich muss es sagen, ich war nur Sprachrohr in dem Moment. Aber ich habe gemerkt im Nachhinein, wie der Teufel mich aus dem Spiel nehmen wollte, indem er, ich war kurz davor, diesen Abend abzubrechen, bevor er angefangen hat, wo ich sagte, ich kann nicht, ich will nicht. Und Lobpreis und Anbetung hat den Weg bereitet. Und wisst ihr, es gibt eine Geschichte, die haben wir jetzt in der letzten Serie, also in Heilbronn haben wir sie 2-mal gehört, einmal von mir, einmal von Pastor David, über die Frau am Brunnen. Ihr habt die Geschichte parat, Johannes 4, die Frau am Brunnen, wo Jesus sagt hier, du und deine 5 Männer und nicht so cool. Und es gibt ein Ding, ich will nur einen Gedanken rausgreifen, weil in all dem, was Jesus da offenbart hat, ihr kommt sie und sagt Folgendes. Sie sagt, ich würde so gerne in den Tempel zum Anbeten, aber als Samariterin darf ich ja nicht. Und wisst ihr, was Jesus antwortet? Er antwortet in Johannes 4, 23, 24. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden. weil sie von seinem Geist und von seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Ich finde es so gut. Gott ist Geist. Was heißt es? Gott ist überall zu jeder Zeit. Also wenn ich das Gefühl habe, Gott ist gerade nicht da, dann ist das mein Gefühl, Gott ist da. Und was ist das für ein Privileg, dass ich nicht in die Church gehen muss, um anbeten zu können? Dass ich 24/7, 365 Tage im Jahr, in jedem Moment meines Lebens mich entscheiden kann, anzubeten. Dass ich hinstehen kann und sagen kann, okay, Jesus, ich will dich groß machen. Die Situation, in der ich gerade bin, nicht so cool. Vielleicht richtig, richtig kacke. Aber ich entscheide mich, dich trotzdem groß zu machen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Solange wir hier noch auf der Erde sind, wir können uns freiwillig dazu entscheiden, weil es heißt in der Bibel, dass eines Tages sich alle Knie beugen werden müssen. Und ich bin so froh, dass ich das freiwillig machen darf. Oder auch anderes Thema, Lukas 19, die Bibelstelle, wo es heißt, dass die Steine, wenn die Menschen Gott nicht anbeten werden, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte ein bisschen cooler wie ein Stein sein und sagen, ich mache es freiwillig und ich mache es vorher schon. Und das ist so krass, das zu erkennen und zu erleben, was es mit einem machen kann, anzubeten. Und wie auch der Geist Gottes uns hilft. Im Römerbrief heißt es an einer Stelle, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann übersetzt der Geist Gottes sogar dein Seufzen. Krass, oder? Ich muss nicht mal Worte finden, um Gott anzubeten. Mega, was ist das für ein cooler Gott? Aber wenn wir Gott wirklich von Herzen anbeten wollen, dann müssen wir lernen, seinem Geist Raum zu geben. Und zu sagen, okay Gott, ich entscheide mich bewusst, dich an die erste Stelle zu setzen. Ich entscheide mich, dass alles und als ein Vater, der seine Tochter sehr liebt, ist das ein ganz spannender Satz jetzt, aber ich hoffe, ihr versteht ihn. Es gibt so viele Dinge, die Jesus vom Thron in unserem Herzen stoßen wollen. Es kann mein Auto sein, das kann mein Handy sein, das kann meine Frau oder mein Mann sein und es kann sogar mein Kind sein. Und der Punkt ist, wir brauchen Jesus an der ersten Stelle in unserem Herzen, weil wir sonst gar keine Kraft haben, all die Menschen um uns herum zu lieben, meinen Partner, meine Familie, die Kraft, jeden Tag mich neu zu entscheiden, diese Personen zu lieben, schaffe ich nur, wenn Jesus an der ersten Stelle ist. Und wisst ihr, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn wir anbeten, dann gibt es immer einen, der kommt und der da keinen Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass Anbetung sich für dich völlig unlogisch angefühlt hat. Hat schon mal jemand erlebt, gesagt, so, oh, jetzt anzubeten, ist doch, macht überhaupt keinen Sinn. So, es macht also wirklich. Die Bibel nennt es übrigens Dankopfer, zu sagen, ich sage Gott Danke, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Könnte man ein ganz eigenes Teaching drüber machen. Aber ich möchte euch erzählen von einer Worship Night, die wir vor 2 Wochen bei uns in der Gemeinde hatten. Ich habe das schon oft erlebt, dass Worship Nights angefochten sind im Vorfeld, aber so wie die habe ich es echt noch nicht erlebt. Also ich habe Donnerstag nachmittags habe ich einen Anruf bekommen von unserer Worship-Leiterin, die mir völlig krank angerufen hat und gesagt,
ich habe keine Stimme mehr, kann ich singen?
Ich so, okay, doof, aber kriegen wir gelöst. Also Freitagabends war diese Worship Night. Freitagmittags kriege ich einen Anruf von meinem Schlagzeuger. Ich habe eine Panikattacke, ich kann nicht, ich bin so angegriffen, ich komme nicht mal mehr aus dem Bett raus gerade. Ich bin heute Abend nicht da. Ich so, yo, Worship-Leiter weg, Drummer weg, was ist denn jetzt los? What? Dann haben wir gesagt, egal, auch das kriegen wir hin. Ein anderer Drummer aus unserer Church ist aufgestanden und hat gesagt, okay, ich bin spontan da, ich habe zwar jetzt nicht mit euch geprobt, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Eine Stunde bevor die Worship Night losgeht, fängt unsere Technik an zu spinnen. Also das Licht hat plötzlich nicht mehr reagiert, hat geflackert, gemacht, getan. 10 Minuten, Countdown lief, 10 Minuten vor unserem Mischpult fängt an, immer wieder auszugehen und nicht mehr steuerbar. Wir haben angefangen bis zum Input. Nach dem Input mussten wir alles abschalten, außer das Licht, weil sonst wäre es in unserem Kino ein bisschen arg dunkel gewesen. Und dann haben wir nur noch eine Akustikgitarre gehabt und der Drummer, der saß auch hinter so einem Case, hat noch, bei uns noch einen Deckel oben drauf und hatte Kopfhörer drin, weil sein Schlagzeug sonst viel zu laut wäre für ihn selber, hat nichts mehr gehört, hat völlig blind gespielt, hat warum auch immer gepasst und wir hatten draußen nur noch eine Akustikgitarre und 50 Leute im Raum, die aber so heftig angebetet haben in dem Moment, wo ich dachte, wow, was ist denn hier gerade passiert? So, Jesus, du bist echt gut, weil vor ein paar Jahren noch hätte ich den Abend wahrscheinlich einfach abgebrochen und gesagt, okay, geht nicht mehr. Und das Krasse war aber, wir haben am Ende einfach proklamiert, wer Jesus ist, was er kann und was er tut. Und es hat und jeder Einzelne, da waren sehr, sehr viele neue Leute da. Und das ist immer so der Moment, wenn du so von 50 Leuten 40 neue Leute da hast, denkst du dir so, ja, das war jetzt nicht das Aushängeschild, das unsere Kirche irgendwie ausmacht. Ich hoffe, du gibst uns noch mal eine Chance und kommst irgendwann mal wieder, wenn es funktioniert. Jeder Einzelne von diesen Leuten ist aus diesem Gottesdienst oder aus dieser Worship Night rausgegangen und hat gesagt, hey, die Präsenz von Gott, sie war so heftig zu spüren. Warum? Weil wir uns entschieden haben, einfach gegen die Umstände einfach zu sagen, wir machen es trotzdem. Und wenn wir anfangen, Gott anzubeten, wenn es auch überhaupt keinen Sinn macht, das sind dann die Momente, wo ganz oft Durchbrüche in unserem Leben passieren. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die ist Ende Oktober gewesen. Ich liebe Ökumene und ich liebe es, wenn Gemeinden zusammen was machen. Und wir haben seit ein paar Jahren in Heilbronn, die Allianz macht einmal im Jahr einen großen Gottesdienst. Das sind 13 Gemeinden am Start und dieses Jahr war das allererste Mal, dass wir es geschafft haben, wirklich in jedem Bereich, in der Band, in der Technik, im Welcome-Team, egal wo, überall haben wir Leute aus den verschiedenen Gemeinden dabei gehabt. Wir haben insgesamt mit, ich glaube, 1300 Leuten haben wir Gottesdienst gefeiert. Und in der Vorbereitung sind auch krasse Sachen passiert. Zum einen ist mein Drummer, der dann eine Woche später bei der Worship Night auch eine Panikattacke hat, ruft mir Samstagabends an und sagt, hey, ich weiß nicht, ob ich morgen früh um 8 Uhr dastehe, weil ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Auch hier, anderer Drummer war bereit einzuspringen. Der geplante wurde durch Gebet dann doch so freigesetzt, dass er selber spielen konnte. Und in der Vorbereitung, ich war Teil der Band, ich war nicht der Worship-Leiter, aber ich war der Bandleiter. Und habe quasi mit so einem Seitenmikrofon die Band so ein bisschen koordiniert. Und wir haben coole Sachen uns überlegt, wie wir so auch relativ spontan sein können im Worshipen. Und wir haben geprobt. Und plötzlich kommt mein Vater rein. Die haben gerade draußen im Foyer haben sie so Infotische aufgebaut, wo die Gemeinden sich vorstellen konnten. Und völlig aufgelöst. Und ich hatte noch meine beiden Kopfhörer drin. Und er wirft mir meinen Schlüssel zu. Und was ist denn los? Ja, deine Mutter draußen, Krankenwagen, Krankenhaus, ich so, was? What? Und der ist rausgerannt und ich bin dann hinterher, so die ganze Band, da habe ich gesehen, wie die Blicke so, hä, was macht denn der jetzt? Wir sind doch gerade mitten im Song, hä, was ist los? Und ich bin rausgerannt und ich habe nur noch gesehen, wie meine Mutter auf diesem Krankenwagenschragen festgeschnallt wurde, wie sie um sich geschlagen hat, weil sie nicht mit wollte. Und dann wurde sie in den Krankenwagen gefahren und der Krankenwagen fährt weg. Und ich stand da, auf diesem Vorplatz, dachte so, was war das jetzt? Und die viel größere Frage ist, was mache ich jetzt? Dann dachte ich so, ja, setze ich mich jetzt ins Auto und fahre ins Krankenhaus zu meinem Vater und stehe dem bei, bete mit ihm, weil macht man ja als guter Pastor, geht man ja dann hin. Und ganz bestimmt ist es total asozial, wenn ich jetzt wieder auf die Bühne gehe, meine Gitarre umschnalle und Gott anbete. Und in dem Moment kommt der Geist Gottes zu mir und sagt, Sven, was kannst du jetzt tun? Und ich stand da und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt ans Krankenhaus fahre, außer für meinen Dad da zu sein, kann ich nichts machen. Ich werde vor der Türe stehen und werde mich ärgern, dass ich ewig lange auf irgendeine Information warten muss. Und ich habe den Glauben, dass sie im Krankenhaus gut versorgt wird. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich bete jetzt ein schwieriges Gebet, ist dein Job. Was mache ich? Ich mache das, was ich kann. Ich entscheide mich, egal wie die Geschichte ausgeht, ob sie gut ausgeht, ob sie schlecht ausgeht. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt gar nichts. Ich wusste nur, dass meine Mom abtransportiert wurde. Ich wusste nicht, also meine Mom hat Diabetes. Meine Mom hat vor 21 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium überlebt. Wenn du Menschen kennst, die bei Krankheit hier schreien, meine Mama ist die, warum auch immer, die Hand hebt. Und Und die wird abtransportiert. Und ich stand da und sage, okay, Gott, ich entscheide mich jetzt. Ich mache deinen Namen groß. Egal, wie das ausgeht. Warum? Weil ich zum einen weiß, meine Mama hat Jesus im Herzen. Das heißt, wenn sie es auch nicht schafft, dann werde ich sie im Himmel wiedersehen. Und dann bin ich in diesen Gottesdienst gegangen, habe meine Gitarre wieder umgeschnallt, habe angefangen weiterzuspielen und mich zu entscheiden, zu sagen, okay, Jesus, und ich mache dich groß. Warum? Nicht, weil du jetzt gerade irgendwas Tolles gemacht hast, sondern einfach, weil du bist, wer du bist. Ich habe nachher Feedbacks von diesem Gottesdienst gekriegt. Ich habe gemerkt, wie wichtig tatsächlich meine Rolle war. Ich dachte so, ja, ich bin in der zweiten Reihe, ist nicht so schlimm und nicht so tragisch, wenn ich jetzt ausfallen sollte. Ich habe am Ende gemerkt, dass uns auch hier Teile der Technik plötzlich angefangen haben, nicht mehr so zu funktionieren, wie wir es geplant haben, weil der Moderator fünfmal gemeint hat, er muss den Gottesdienst jetzt bevor dem letzten Lied nochmal neu starten und ich irgendwie ständig da war, das Lied neu gestartet habe und irgendwann ging es nicht mehr. Und dann habe ich die Band geleitet über so ein Mikro, wie Simon das hier auch macht, wenn er da auf das graue Ding drauf drückt, dann hört nur die Band ihn. Ist manchmal lustig, was da so erzählt wird, wenn sie es hören würden. genau. Auf jeden Fall haben so viele Menschen gesagt, es war so eine Herrlichkeit in diesem Gottesdienst. Es war so eine krasse Einheit zu spüren. Ich habe gemerkt, wie der Teufel versucht hat, mich aus dem Game zu nehmen, weil ich doch irgendwie, ohne mich jetzt zu erhöhen zu wollen, einen wichtigen Part gespielt habe, wie jeder andere auch der Teil dieses Gottesdienstes war. Und es war so wichtig, dass ich mich in dem Moment entschieden habe, und Gott, ich werde deinen Namen groß machen, komme, was da wolle. 2,5 Stunden später habe ich meine Mom dann am Krankenhaus wieder abgeholt und es ging ihr einigermaßen. Es kam raus, dass sie einen epileptischen Anfall hatte, voraussichtlich. Man weiß es noch nicht genau. Sie muss in einem Vierteljahr nochmal zu den Ärzten, um das durchzuchecken. Aber die Anzeichen, die da waren, waren so, dass sie wohl 5 Minuten keinen Sauerstoff mehr ins Gehirn gekriegt hat. Und die Ärzte nachher gesagt haben, es ist absolut abnormal, dass sie gerade schon wieder von alleine aufstehen können. So, das ist nicht normal. Und meine Mom so, ja, aber ich muss da jetzt wieder hin. Ich muss wieder dahin. Völlig crazy. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, mit was du heute hierher gekommen bist. Jeder von uns hat seine Päckchen, die er dabei hat. Jeder von uns hat seine Herausforderungen, die manchmal wie Berge wirken, die wir nicht überwinden können. Zumindest scheinen sie so. Und ja, wir können sie auch nicht überwinden. Aber wisst ihr, dass Jesus sagt, wenn wir Glauben haben, so groß wie ein Senfkorn, dass wir zu dem Berg sagen können, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer? Die Stelle fordert mich manchmal heraus, weil ich mir immer denke, okay, ich habe jetzt noch keinen Berg weggejagt, wie groß ist mein Glaube wirklich? Aber anderes seelsorgerliches und theologisches Problem, das ist meins. Aber genau das passiert, wenn wir worshipen. Wir nähren unseren Glauben, egal wie klein er gerade ist und egal wie arg oder wenig arg wir daran glauben, dass es gerade passieren kann. Wenn wir diese Songs singen, dann passiert was in uns. Nämlich das, was in uns drin ist, eine Überzeugung, die in uns drin ist, plötzlich kommt sie nach außen. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt genau das machen, dass du vor deinen Gott kommst, mit all dem, was du hast. Und weißt du, Gott hat deine ganzen Emotionen geschaffen. Dein Partner kann vielleicht nicht unbedingt damit umgehen, aber Jesus kann es. Warum? Weil er sie erfunden hat. Wenn Jesus mit deinen Emotionen nicht mehr umgehen kann, dann haben wir ein kleines Problem. Aber Jesus kann es zum Glück. Das heißt, egal ob du gerade glücklich bist, egal ob du gerade zutiefst traurig bist, ob du schwer verletzt wurdest von Menschen oder nicht, du darfst genau mit diesen Emotionen kommen. Du darfst vor deinem Gott weinen, du darfst vor deinem Gott lachen, du darfst vor deinem Gott nackig wie David tanzen. Hier jetzt vielleicht eher nicht, aber also darfst du vielleicht, ich weiß nicht, darf man das hier? Frag den Herrn, er wird es dir zeigen. Ich werde mich zurückhalten. Aber genau das ist es. Do it. Und lass uns jetzt Gott groß machen. Lass uns eins werden vor ihm und lass uns genau jetzt diesen Moment nutzen und egal was du hast, es vor den Thron des Herrn legen. Hinlegen und sagen, Gott, hier ist es. Und wisst ihr, ich habe noch ein Statement, mit dem möchte ich wirklich abschließen jetzt. Und es geht folgendermaßen. Es macht einen Unterschied, ob wir Gott nur anbeten, wenn wir ihm danken für das, was er gut gemacht hat. Für das, was er getan hat. Oder ob wir lernen, Gott anzubeten für das, wer er ist. Wenn wir das lernen und können, Gott anzubeten für das, wer er ist, dann ist es am Ende egal, ob er mein Gebet erhört auf die Art und Weise, wie ich es möchte. dann ist es egal, ob das Wunder passiert, das ich mir wünsche, weil ich weiß, am Ende kommt Gott zum Ziel. Das ist, wer Gott ist. Gott ist gestern, morgen und heute derselbe. Er ändert sich nicht. Und am Ende hat er einen Plan, wo er zu Ende führt. Und wir sind so kleine Zahnrädchen, die damit reinpassen. Und der Punkt ist, wenn wir lernen, Gott anzubeten für das, wer er ist, glaube ich, werden ganz viele Durchbrüche in unserem Leben passieren.